Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Umbruchszeiten, wie sich die Arbeitswelt in der Pandemie entwickelt. Wir bilanzieren das abgelaufene Jahr und blicken auf 2022. Am Mikrofon begrüßt Sie Henning Hubert. Einiges liegt hinter uns. Die Corona-Pandemie hat für viele Veränderungen auch in unserem Berufsleben gesorgt. Und sie tut's weiter. Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt? Ging es zu Beginn für Unternehmen und Betriebe vor allem um Krisenbewältigung, machten sich im zweiten Corona-Jahr bei vielen Angestellten Müdigkeit und zuweilen Frust breit. Homeoffice statt Büroarbeit, das führte schnell zu Motivationsproblemen. Zur Zoom-Fatigue. Viele fühlen sich heute, obwohl sehr fleißig digital dabei, abgehängt von wichtigen Arbeits- und Entscheidungsprozessen. Wo die Arbeit nicht zu Hause erledigt werden kann, müssen wenigstens innerbetrieblich die Kontakte reduziert werden. Immer müssen viele verlangte Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sprengstoff birgt die Impfpflicht. Sie ist beschlossene Sache, so wollte es die große Mehrheit der Bundestagsabgeordneten, zumindest für die Beschäftigten in der Pflege- und Gesundheitsbranche. Ist das das neue Normal? Es sind zumindest Umbruchszeiten für die Arbeitswelt, die wir erleben durch die Pandemie oder unseren Umgang mit ihr. Was sich verändert hat und was vermutlich vor uns liegt, darum geht es in dieser letzten Samstagsausgabe von Campus und Karriere in diesem Jahr. Es machen mit, alle zugeschaltet, die Arbeitsmarktforscherin Dr. Jutta Rump, Professorin am Institut für Beschäftigung und Employability, also Beschäftigungsfähigkeit, IBE, in Ludwigshafen. Ich erreiche Sie gerade im hessischen Bad Homburg. Hallo, Frau Professor Rump.
Hallo, Herr Hubert.
Wann waren Sie denn das letzte Mal in Ihrem Büro im Institut?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin hier und da mal kurz vorbeigegangen oder vorbeigefahren in Anführungsstrichen, aber ich glaube, das letzte Mal war ich tatsächlich im März 2020, wirklich im Büro.
Ich begrüße Dr. Ulf Rinne, Arbeitsmarktforscher am Institut zur Zukunft der Arbeit IZA Bonn, gerade in Stadthagen, Niedersachsen. Hallo, Herr Rinne.
Hallo, Herr Hubert, ich grüße Sie.
Sie betreiben an Ihrem Institut IZA unter anderem Corona-Monitoring fürs Bundesarbeitsministerium. Weiß Berlin gerade noch, was da alles los ist im Land beim Betriebsklima?
Ja, ich gehe davon aus, dass die sehr, sehr nah dran sind an den Beschäftigten. Also wir haben monatliche Beschäftigtenbefragungen durchgeführt und ich glaube, auf dieser Basis hat man ein ganz gutes Bild von der Stimmung im Land.
Wie ist sie? Die Stimmung, Herr Rinne?
Ja, wie sieht die Stimmung aus? Die Stimmung ist, glaube ich, nicht mehr so gut, wie sie schon einmal war. Im Herbst war es, glaube ich, deutlich optimistischer, aber man sieht doch deutlich insgesamt eine Eintrübung der Aussichten am aktuellen Rand. Das ist sehr deutlich zu verzeichnen. Ich kann mich da, glaube ich, nur dem IFO-Institut anschließen, das ja gerade gestern verlautet hat, die Bescherung für die deutsche Wirtschaft fällt dieses Jahr aus und so ist die Stimmung.
Auch in der Belegschaft. Und ich begrüße Dr. Markus Götzmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kölner Kanzlei LLR. Hallo, Herr Götzmann, willkommen in unserer Runde.
Vielen Dank. Hallo, Herr Hubert.
Um mal gleich zu wissen, was Corona in einem auf Dauer angelegten Arbeitsverhältnis für eine Rolle spielt, Herr Götzmann, zum Beispiel ein Einstellungsgespräch. Aktuell darf der Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen?
Ja, seit neuestem kann er das tatsächlich machen, denn er braucht diese Informationen. Er ist ja dazu gehalten, seit der Neufassung des Gesetzes, dass er den tatsächlichen Zugang zum Betrieb kontrolliert. Und er muss dort in der Lage sein, zu prüfen, hat jemand einen Impf- oder Genesenenstatus, sodass er die Leute für zukünftige Kontrollen davon entbinden kann. Und wer so etwas nicht vorweisen kann, der muss halt jeden Tag einen Test vorlegen. Das betrifft jedenfalls alle diejenigen, die tatsächlich im Betrieb arbeiten. Für diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, gibt es eine solche Regelung tatsächlich nicht. Also wenn Sie so wollen, es ist eine mittelbare Auskunftspflicht oder ein mittelbares Fragerecht des Arbeitgebers.
Um solche Fragen soll es gehen in unserer Sendung über Umbruchszeiten, wie sich gerade die Arbeitswelt entwickelt. Schalten Sie sich gerne ein unter unserer Hörertelefonnummer 00800 4464. 4464. Oder per E-Mail geht's auch an campus@deutschlandfunk.de. Und da gerne mit Ihrer Rückrufnummer, aber Sie können uns auch anonym eine Mail schreiben. Auch wir sehen uns gerade alle nicht hier in dieser Runde, wollen aber in Kontakt kommen, wollen uns austauschen, Frau Rump. Das wichtige Ereignis am Jahresende dafür ist die betriebliche Weihnachtsfeier. Was raten Sie denn da gerade beim Thema?
Ich würde schon eine betriebliche Weihnachtsfeier virtuell durchführen, wenn das möglich ist. Wenn Sie natürlich ein Unternehmen sind, in dem Präsenz vorhanden ist aufgrund der Tätigkeit, die es zu bewältigen gilt und der Rahmenbedingung, ist natürlich die Frage vor dem Hintergrund der Distanzregeln, ob das möglich ist. Aber ich würde schon auch einen in Anführungsstrichen Event-Schlusspunkt am Jahresende machen. Das Jahr war sicherlich für viele sehr anstrengend. Und wir erwarten ja auch für die nächsten Monate jetzt nicht unbedingt eine Besserung in dieser Fragestellung. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auch am Teamklima zu arbeiten, am Teamgeist zu arbeiten und nicht nur fachlich, sachlich bestimmte Prozesse und Tätigkeiten abzuarbeiten. Also ich denke schon, so ein Punkt, dass wir wie auch immer doch mal noch zusammenkommen, ist schon sehr wichtig. Denn gerade in Zeiten wie diesen ist es auch wichtig, dass wir diese emotionale Balance auch im Team halten, was ehrlich gesagt schon schwierig genug ist.
Ja, wie ist denn das bei den Projektarbeiten? Die wurden und werden ja nun runtergefahren. Wie lange kann das noch gut gehen?
Also ich sag mal, Projektarbeiten, wenn wir es jetzt mal bei uns betrachten im Institut, ist schon so, dass wir in den Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften natürlich schon auch immer unsere Projekte auch virtuell bearbeiten können. Also wir müssen nicht unbedingt vor Ort sein. Nichtsdestotrotz hat es für uns in den letzten 2 Jahren schon erhebliche Veränderungsprozesse gegeben. Ich glaube, wir haben das ganz gut auf die Reihe bekommen. Aber wir haben das nur so gut auf die Reihe bekommen, weil, so glaube ich zumindest, wir einen ziemlich guten Teamgeist hatten und haben, wir uns alle wirklich auch über viele Jahre hinweg kennen und auch eine Erfahrung gesammelt haben vor der Pandemie, nämlich ich habe meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen seit 20 Jahren freigestellt, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Also für uns war diese Situation nie irgendwie so fremd und haben im Laufe dieser 20 Jahre auch bestimmte Dinge eingeübt. Wie führt man auf Distanz? Wie kommuniziert man in diesem virtuellen Raum? Wie kriegt man auch sozusagen das Teamgefühl rüber? Und wie arbeitet man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn sie neu zu uns kommen, auch in dieser Welt ein, wenn wir auf Distanz zum Beispiel Vorstellungsgespräche machen oder Einarbeitungen machen etc. Also ich glaube, wir waren schon ganz gut unterwegs und das hat tatsächlich dann dazu beigetragen, dass wir weiterhin tatsächlich unseren Erfolg halten konnten. Aber man merkt einfach jetzt im Moment, dass langsam aber sicher die Luft raus ist und dieser Optimismus, den wir immer noch hatten und ich sage das jetzt mal bewusst so, wir schaffen das schon, ne? Wir halten zusammen, wir schaffen das schon, wie das zunehmend wirklich schwerer fällt und wir merken, dass wir auch, diese Fröhlichkeit in Anschluss kriegen, wie das langsam aber sicher auf der Strecke bleibt und das macht mir auch Sorgen.
Da plagen viele auch Existenzängste und eben die Sorge vor Ansteckung am Arbeitsplatz. Die Mehrheitsmeinung, die ist, man muss Geimpfte vor Ungeimpften schützen. Und Achtung, man muss aber wohl auch Ungeimpfte vor Geimpften schützen inzwischen. Das sagte mir vergangene Woche der Hygienebeauftragte eines sehr großen Bonner Betriebs. Er hat 5% Ungeimpfte in der Belegschaft, die weiterarbeiten wollen und auch dürfen, aber eben oft sehr geschnitten oder angegangen werden vom Rest der Belegschaft. Herr Rinne, herrscht noch überall Betriebsfrieden?
Ich glaube schon und das ist auch wichtig, diesen Betriebsfrieden zu erhalten, weil er ein Stück weit auch zur Stabilität und Robustheit des deutschen Arbeitsmarktes insgesamt beigetragen hat, dass Belegschaften und Arbeitgeber doch sehr gut zusammengearbeitet haben in der Krise. Vom Arbeitsministerium gab es die Corona-Arbeitsschutzverordnung, aber sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte haben sich sehr gut an die Vorgaben gehalten, haben viele Sachen sehr, sehr schnell umgesetzt im vergangenen Jahr. Auch es gab ja diverse Änderungen, die immer sehr gut adaptiert wurden und umgesetzt wurden. Und im Ergebnis haben die Beschäftigten sich am Arbeitsplatz auch sehr sicher gefühlt. Das muss man sagen. Und das traf sowohl auf Geimpfte als auch auf Ungeimpfte zu, die mit den Maßnahmen zum Infektionsschutz also sehr zufrieden waren. Arbeitgeber haben Testangebote ausgeweitet, jetzt wiederholt. Aber ich kann mich da Frau Rump nur anschließen sozusagen, Es ist tatsächlich noch Durchhaltevermögen gefordert und ich habe einfach die Hoffnung, dass dieses Durchhaltevermögen auch noch vorhanden ist und weiter am Betriebswillen auch gearbeitet wird. Der fällt auch nicht vom Himmel.
Ja, gehen wir mal zum Punkt 3G. Das ist ja das, was gerade so eingeübt wird. Und da gibt es viele Varianten. Und da bin ich auch froh, dass Sie als Arbeitsrechtler, Herr Götzmann, da ja auch eine Handreichung gegeben haben in Ihrer Rechtsanwaltskanzlei. Also gucken wir mal. Alles findet ja im Berufsleben zurzeit unter diesen Corona-Regularien statt. Und nichts geht unbedacht. 3G am Arbeitsplatz. Über diesen Winter haben wir neue Regeln, also durch diesen neu gefassten Paragraphen 28b. Des Infektionsschutzgesetzes. Wer geht denn da in Vorleistung eigentlich oder bietet seine Extraleistung an? Also bei der Frage, beginnt denn der Arbeitstag an der Pforte oder in der Schlange vor dem Bürgertestzentrum?
Das ist ein Thema, was bei vielen eine große Frage aufgeworfen hat, weil sie gesagt haben, wird mir jetzt etwas von meiner Arbeitszeit auch noch abgeknipst. So wird man das Gesetz wohl tatsächlich verstehen müssen. Also derjenige, und ich glaube, das ist auch die mittelbare Absicht des Gesetzes gewesen, derjenige, der über einen Impf- oder Genesenenstatus verfügt, der erfüllt seine Dokumentationspflichten, wenn er es einmal vorgelegt hat bei seinem Arbeitgeber, und er kann tatsächlich jeden Morgen dann ohne Probleme durchgehen an der Pforte und direkt an seinen Arbeitsplatz herangehen. Derjenige, der einen solchen Nachweis nicht hat, sondern sich testen lassen muss, der muss, und so sieht es der Gesetzeswortlaut jedenfalls vor, der muss tatsächlich beim Betreten des Betriebes einen solchen Nachweis schon haben. Und das setzt natürlich voraus, dass sie sich den vorher besorgt haben. Und ob es jetzt ein Testangebot des Arbeitgebers auf dem Parkplatz ist oder ob er nach der Schicht am Nachmittag sich noch für den nächsten Tag testen lässt. Sie müssen bedenken, morgens früh, wenn Ihre Schicht um 7 Uhr beginnt, Sie finden nicht so viele Testzentren, die an dem Morgen um 6.30 Uhr aufhaben. Das heißt, Sie sind dazu gezwungen, dass Sie von 7 bis 16 Uhr vielleicht im Betrieb arbeiten und danach müssen Sie sich noch ein Testzentrum suchen, was an diesem Abend noch aufhat, damit Sie den Test für den nächsten Tag haben. Und ich glaube, genau das ist die Absicht gewesen des Gesetzgebers, zu sagen, wir versuchen hier es etwas ungemütlicher zu machen für diejenigen und versuchen mittelbar die Leute dazu zu bewegen. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz sagen zu dem, was Frau Rump und Herr Rinne gerade gesagt haben zu dem Thema des Betriebsklimas. Das ist in der Tat ganz wichtig und Arbeitgeber und Belegschaft haben das bislang ganz gut gemacht und da muss man auch einmal vielleicht anerkennen, die Praxis ist sehr oft dem voraus gewesen, was die Politik an Gesetzen und Verordnungen dann auf den Weg gebracht hat. Die Corona-Schutzverordnungen haben sehr häufig das abgebildet, was viele Unternehmen schon gemeinsam mit ihrer Belegschaft oder den Betriebsräten erarbeitet haben. Also das hat in der Praxis bislang ganz gut funktioniert. Ich glaube, das wird uns auch durch diesen Winter hindurchtragen.
Ah ja, wir sehen in dem Gesetz auch noch so eine merkwürdige Zahl. Zweimal die Woche soll der Arbeitgeber für den Test sorgen. Das klingt ein bisschen komisch, weil es muss ja eigentlich jetzt dann doch auch bei den nicht geimpften, nicht genesenen täglich nachgewiesen werden.
Das ist richtig. Das ist sozusagen also die Verpflichtung des Arbeitgebers, zweimal in der Woche einen Test anzubieten, das ist etwas, was es schon seit längerem in der Corona-Schutzverordnung gegeben hat. Man ist jetzt nicht hingegangen und hat das gestrichen und ich glaube, das ist auch unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes richtig. Durch das zusätzliche Testangebot ist eben nochmal eine zusätzliche Sicherheitsschleife eingebaut worden, sodass man sagen kann, selbst wenn ich weiß, so und so viel Prozent von meiner Belegschaft hier sind geimpft oder sind genesen, nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen können sie auch als jemand, der geimpft oder genesen ist, eine Infektion bekommen und können das Virus weiterverbreiten und dann ist das einfach nochmal eine zusätzliche Kontrolle, die es gibt. Aber das ist ein ganz simples Zahlenspiel, 2 ist nicht gleich 5. Und wenn Sie jeden Tag im Büro präsent vor Ort sein müssen, dann werden die 2 Tests, die durch den Arbeitgeber angeboten werden, nicht ausreichen, um der täglichen Testpflicht nachzukommen.
Die Arbeitswelt in der Pandemie, was sich verändert hat und was sich noch verändern wird und vor uns liegt. Unser Thema heute bei Campus und Karriere. Wählen Sie gerne die 00800-4464-4464. Ich wiederhole die Nummer nochmal, europaweit kostenfrei 00800-4464-4464. Per E-Mail geht's auch an campus@deutschlandfunk.de. Ja, der Datenschutzkomplex, der steht für so vieles. Das ist so manchmal so ein Totschlagargument, irgendwie wichtig, aber jetzt ja gerade vielleicht auch nicht so. Wann wissen wir denn eigentlich endlich, wie hoch die Impfquote in den Belegschaften ist, Herr Rinne?
Also wir haben einfach Beschäftigte gefragt tatsächlich in Befragungen und wir wissen von daher, dass die Impfquote sehr hoch ist. Wir wissen natürlich nicht, wie viele da wahrheitsgemäß antworten in diesen Befragungen, aber nach unseren Befragungen liegt sie bei Beschäftigten bei weit über 90% inzwischen. Das heißt, die Mehrheit der Beschäftigten gibt zumindest selbst an, geimpft worden zu sein.
Sagen, wenn wer positiv ist, wie wird denn damit jetzt eigentlich umgegangen? Wie detailliert werden die Kollegen benachrichtigt?
Dazu kann ich tatsächlich wenig sagen. Also wir wissen, dass im Kollegenkreis Informationen über den Impfstatus recht verbreitet sind. Also Kollegen wissen sehr gut voneinander, wie der Impfstatus ihrer Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz sind. Genauso ist bei vielen Beschäftigten recht offen mit ihrem Impfstatus auch gegenüber Arbeitgebern um, die sozusagen freiwillig ihrem Arbeitgeber auch schon vor Inkrafttreten der neuesten Änderungen der Corona-Schutzverordnung hier und des Infektionsschutzgesetzes waren sie sehr offen mit ihrem Impfstatus. Das war bei den Ungeimpften natürlich nicht so in diesem Maße der Fall, aber gerade bei den Geimpften ging man doch sehr offen auch mit dem Impfstatus sowohl im Kollegenkreis als auch gegenüber dem Arbeitgeber um.
Was kommt denn da eigentlich auf uns zu, Herr Götzmann? Also wenn Sie, im Augenblick scheint es noch ein Bundesministerium sich zufrieden gibt mit dem Ergebnis von Umfragen, was den Impfstatus der Beschäftigten angeht, ist das ja wahrscheinlich noch nicht das Ziel, das Ende. Also braucht man da ganz konkrete Zahlen auf die Kommastelle?
Das vielleicht nicht, aber wenigstens hat der Gesetzgeber einmal die Unternehmen aus einer rechtlichen Lücke herausgeholt, durch die den gesamten Sommer über die Arbeitgeber gehen mussten. Gerade erst seit Ende November hat der Gesetzgeber es jetzt geregelt, dass es eine datenschutzrechtliche Legitimation gibt für den Arbeitgeber, solche Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Bis dahin war er tatsächlich auf die Freiwilligkeit der Arbeitnehmer angewiesen und der Hinweis von Herrn Rinne, dass diese Daten möglicherweise nicht so richtig belastbar sein können in allen Fällen. Das ist sicherlich eine Problematik gewesen für die Arbeitgeber. Da hat der Gesetzgeber jetzt ein Instrument geschafft. Er hat gesagt, das könnt ihr datenschutzrechtlich machen. Dennoch muss man natürlich bedenken, bei allen Daten, die erhoben werden, und wir müssen daran denken, hier werden Gesundheitsdaten erhoben. Und das geht dann, der Datenschützer würde sagen, jetzt geht es ans Eingemachte. Das sind mit die sensibelsten Daten, die sie verarbeiten können. Da ist es sicherlich auch richtig, wenn dort Schutzmechanismen eingezogen werden durch das Gesetz, dass diese Daten nicht auf die Reise gehen können.
Frau Rumpf, jetzt haben wir viel gekreist um Corona und das Betriebsklima. Das betrifft, beschäftigt ja alle gegenwärtig, auch durch diese Nachweispflicht ja quasi täglich für viele. Das andere Thema ist natürlich die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Wie oft ist denn die Kurzarbeit noch nötig zurzeit? Haben Sie da Einblicke?
Also wir haben während des Sommers ist die Kurzarbeit wieder zurückgegangen. Allerdings denke ich, dass sie jetzt wieder steigt. Ich habe jetzt gerade den letzten Stand, habe ich gerade nicht parat. Aber es ist durchaus Thema, dass sie wieder ansteigt. Und zwar nicht nur aufgrund der direkten Pandemieeffekte, sondern nicht zuletzt auch, dass Wertschöpfungsketten und Lieferketten immer noch nicht geschlossen sind oder wiedergebrochen sind. Wir erleben das, glaube ich, jeder von uns, wenn er etwas ganz bestimmt das kaufen möchte und plötzlich sind da Lieferzeiten, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das bedeutet, dass die Einnahmeströme der Betriebe tatsächlich wieder rückläufig sind, dass bestimmte Geschäftsmodelle auch gar nicht mehr so richtig tragen und immer noch nicht richtig ans Laufen gekommen sind und dass gleichzeitig ganz bestimmte Ausgaben sich plötzlich in einer ganz anderen Sphäre bewegen. Und damit bedeutet tatsächlich die ökonomische Situation eine sehr, sehr, sehr schwache Situation auch darstellt. So, also mit anderen anderen Worten, Kurzarbeit steht durchaus wieder im Raum und das setzt natürlich Signale. Selbst wenn die Person selbst nicht von Kurzarbeit betroffen ist, aber im Umfeld erlebt, dass das plötzlich wieder ein Thema ist, dann setzt das tatsächlich einen solchen Flächeneffekt in Gang. Und wir sehen in unseren Untersuchungen und Befragungen, dass das Thema Sicherheit, also Sicherheit des Arbeitsplatzes, Sicherheit des Beschäftigungsverhältnisses, Sicherheit auch innerhalb einer Gesellschaft ein ganz, ganz zentraler Faktor wieder wird. Das war vor der Pandemie zwar auch immer noch so ein Faktor, aber wurde auch so ein bisschen verdrängt. Wenn die Work-Life-Balance gestimmt hat, dann hat man gesagt, naja, und angesichts der Arbeitsmarktsituation vor der Pandemie, da findet sich auf jeden Fall eine Alternative, aber wichtig, dass ich eine gute, ausgewogene Balance habe zwischen Arbeits- und Privatleben. Und wir sehen im Moment in den Befragungen, übrigens seit, ich würde mal sagen, mindestens 15 Monaten, dass Sicherheit wieder ein ganz, ganz zentraler Attraktivitätsfaktor in der Arbeitswelt ist und auch wahrscheinlich noch bleiben wird.
Was macht denn das mit der Wechselbereitschaft? Vielleicht auch Sie, Herr Rinne, oder warum sind die Leute bereit, in solch unsicher empfundenen Zeiten den Betrieb zu wechseln?
Naja, also Herr Rinne, wenn ich den ersten Aufschlag machen kann. Wunderbar, dann vielen Dank. Wir sehen, dass die Wechselbereitschaft sich reduziert. Dass man sagt, naja, in dieser Krise bleibe ich jetzt erstmal bei diesem Arbeitgeber, auch wenn ich den Eindruck habe, das ist vielleicht nicht der beste Arbeitgeber. Und selbst wenn ich auch den Eindruck habe, dass es schon Möglichkeiten für mich im Moment auf diesem Arbeitsmarkt gibt, dennoch verharre ich doch eher bei dem, was ich gerade habe, weil es eben sicher ist. Also es ist vermeintlich sicher. Und vielleicht ist es tatsächlich sogar sicher. Wir sehen, dass diejenigen, die anfangen zu wechseln und zu rotieren, dass diejenigen wirklich zutiefst von ihrem Arbeitgeber enttäuscht sind, weil dieser Arbeitgeber während der Pandemie sich nicht so verhalten hat, wie man das sich gewünscht hat. Zum Beispiel die Informationspolitik in dieser Krisensituation eher unterdurchschnittlich war oder sogar richtig schlecht war. Oder aber tatsächlich, dass man ein Betriebsklima hat, was wirklich ganz furchtbar nach unten geht. Oder aber man den Eindruck hat, das Führungsverhalten ist nun auch nicht unbedingt das, was man als wertschätzend bezeichnen kann. Und dann ist irgendwann eine bestimmte Linie erreicht und dann sagt man, okay, jetzt wechsle ich. Aber Fakt ist, so ist zumindest nach unseren Einschätzungen und Befragungen, Wechselbereitschaft eher unterdurchschnittlich, Sicherheitsbedürfnis überdurchschnittlich.
Herr Rinne, können Sie ergänzen?
Ich kann tatsächlich nur ergänzen und in keinem Fall widersprechen, sondern wirklich nur ergänzen. Aus meiner Sicht ist die Wechselbereitschaft natürlich auch deshalb so niedrig, weil bei Unternehmen Einstellungen einfach keine Rolle spielen. Also das ist auch ein Phänomen, was wir jetzt in der Corona-Krise bemerkt haben. Unternehmen haben sich relativ zurückhaltend bei Entlassungen verhalten. Das muss man feststellen. Also die Arbeitslosigkeit ist bei weitem nicht so stark gestiegen, wie man das hätte erwarten können zu Beginn der Krise. Dazu hat natürlich auch Kurzarbeit beigetragen, die in erheblichem Maße Beschäftigung stabilisiert hat und eben sich auch als effektives und effizientes Kriseninstrument erneut erwiesen hat. Die hat uns ja auch schon durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wirklich getragen, aber jetzt noch in erheblich stärkerem Maße und wurde sehr, sehr breit eingesetzt. Die Sonderregelungen wurden jetzt bis März verlängert. Das, denke ich, ist auch sehr sinnvoll, weil Besserung tatsächlich erst im Frühjahr, Sommer vermutlich zu erwarten ist in der Wirtschaft und damit auch auf dem Arbeitsmarkt insgesamt.
Wenn das Herr Rinder jetzt ein Azubi hört, ein Berufseinsteiger, welche Schlüsse kann der ziehen?
Ja, tatsächlich könnte diese Gruppe von Auszubildenden und beruflichen Neueinsteigern zu den Krisenverlierern zählen. Es ist tatsächlich auf dem Ausbildungsmarkt hat sich die Lage etwas entspannt. Zuletzt war es zumindest auf einem Pfad, der etwas besser als im letzten Jahr aussah. Allerdings sind die Werte, die vor der Krise erreicht wurden, was Bewerber und Ausbildungsstellen anbelangt, noch nicht wieder erreicht. Aber es ist zumindest Besserung in Sicht gewesen. Wie sich das im weiteren Frühjahr jetzt entwickelt, ist natürlich noch offen. Aber langfristig ist natürlich gerade die Gefahr, weil natürlich der Berufseinstieg in konjunkturellen Schwächephasen tatsächlich, das zeigen diverse Forschungsergebnisse, langfristige Narben hinterlässt. Also die Einkommenspfade sind dann nicht so, wie sie wären, wenn man in einem konjunkturellen Boom in dem Arbeitsmarkt eintritt. Und in der Corona-Krise können diese Narben natürlich dann besonders tief ausfallen. Und hier muss natürlich tatsächlich das Bildungssystem eigentlich kompensieren. Aber wie Sie wissen, gibt es da auch Probleme. Stichwort ist Remote Learning. Auch da gibt es, knarzt es an vielen Stellen und das Bildungssystem kann das, glaube ich, im Moment einfach auch nicht kompensieren.
Frau Rump, wenn wir jetzt sehen, wenn sich das Arbeitsleben weiter digitalisiert, das können Sie ja sicher unterstreichen, wollen ja sicher auch im Umkehrschluss Firmen teure Büromieten sparen. Heißt denn eigentlich 50% Homeoffice-Quote auch eine Einsparchance von 50% an Bürofläche?
Darf ich ehrlich sein, das ist ein Ammenmärchen. Das stimmt so nicht. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass 50% der Tätigkeiten ein hohes Maß an mobiler Arbeit ermöglicht. Nehmen wir mal an, das wäre so. Und wir dann davon ausgehen, dass dieser Betrieb ein 50-50-Modell fährt. Also sagt, 50% der Zeit kann tatsächlich in dieser Form bearbeitet werden und 50% ist Präsenz im Betrieb. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt so unser Modell. Um dann zu glauben, dass ich dann in diesem Maße, in dieser Prozentlage dann anfange, Räumlichkeiten einzusparen oder Flächen einzusparen, das wird schon alleine deswegen nicht aufgehen, weil erstens die meisten nicht 50% ihrer Zeit zum Beispiel im Homeoffice verbringen werden. Befragungen sagen sehr deutlich, dass die meisten sich einen Tag und vielleicht sogar zwei Tage wünschen. Aber definitiv nicht unbedingt drei Tage im Homeoffice, vier Tage oder fünf Tage. Das ist ehrlich gesagt eher die geringere Gruppe. Und wenn wir über vier oder fünf Tage Homeoffice reden, reden wir über eine verschwindende Gruppe. So, das ist das Erste. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle quasi dieses 50% machen werden. Es gibt, das Nächste ist, wir hatten schon über das Thema Betriebsklima und Teamklima und Teamgeist gesprochen. Damit ich am Ende des Tages keine Söldnermentalität habe, brauche ich auch so etwas wie Teamtage. Das heißt, das sind Tage in der Woche oder im Monat, in denen das Team geschlossen auch vor Ort ist. Und da sollten die dann nicht die Tätigkeiten machen, um sich in ihre Arbeitsplätze zurückzuziehen, sondern da sind dann tatsächlich Themen auf dem Schirm. Da kommt es wirklich darauf an, dass das Team zusammenarbeitet, dass das Team zusammenkommt. Und dafür brauche ich Flächen. Das heißt, es wird schon einen Flächeneffekt geben, der allerdings sich nur realisiert, wenn ich parallel dazu Shared Office mache oder Desk Sharing. Das ist Nummer eins. Und zweitens muss ich aber auch damit einhergehen, dass ich Flächen umbauen muss, damit diese Teamflächen auch vorhanden sind. Am Ende des Tages, nach diesem Modell, würde ich in den Raum werfen, dass ich einen Flächeneinsparungseffekt habe zwischen 10% und 15%.
Umbruchszeiten, in der Tat, in der Arbeitswelt. Zugehört hat unser erster Hörer, der sich einschalten wird. Herr Göbert aus Baden-Württemberg ruft er an und hat die 00800-4464-4464 gewählt. Hallo, Herr Göbert.
Ja, hallo, guten Tag.
Bitte Ihre Frage oder Anmerkung.
Ja, ich bin Inhaber eines Büros. Das ist eine Großraumfläche von 350 Quadratmetern mit Teilunterteilungen. Ich wollte fragen, ob es mir im Rahmen des Hausrechts gestattet ist, auch von den geimpften Mitarbeitern zu fordern, dass sie an den zwei Tagen die Woche, wo ich den Test zur Verfügung stellen muss, den zu Hause vorher machen und mir dann beim Kommen unterschreiben, dass sie getestet und negativ getestet sind.
Warum? Was ist Ihr Motiv erstmal?
Eine zusätzliche Sicherheit zu haben.
Herr Götzmann.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Göbert. Das Thema Hausrecht ist das eine. Nun erfassen Sie mit dem Thema Hausrecht mehr diejenigen, sag ich mal, die von extern zu Ihnen hereinkommen. Diejenigen, die bei Ihnen beschäftigt sind, das wird von dem Arbeitsverhältnis überlagert. Und im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist es tatsächlich auch so, dass der Arbeitgeber sogar eine Schutzpflicht gegenüber seiner Belegschaft hat. Das ist gesetzlich geregelt. Er soll Maßnahmen ergreifen, um einen möglichst guten Gesundheitsschutz für seine Mitarbeiter zu ermöglichen. Und von daher ist das
eine Motivation gewesen, ja.
Genau, nicht? Und das ist, Sie sind mit dieser Idee und Überlegung auch gar nicht alleine, sondern in der Tat sehen wir das bei vielen unserer Mandanten, dass sie sagen, geimpft, genesen ist wunderbar, aber zusätzlich möchten wir noch eine weitere Sicherheit drin haben. Ich hatte das am Anfang ja schon einmal erwähnt. Es gibt einfach ein Mehr noch an Sicherheit. Die hundertprozentige werden Sie nie erreichen können. Aber Sie können ein eigenes Hygienekonzept aufstellen und sagen, ich habe bestimmte Maßnahmen, die ich für sinnvoll erachte. Und solange Sie es dabei nicht zu dolle anstrengen und die Leute an eine zu kurze Leine nehmen, sind das sicherlich Dinge, die der Arbeitgeber so festlegen kann, ich hätte da aus rechtlicher Sicht bei Ihnen überhaupt gar keine Bedenken. Wenn Sie ein Unternehmen sind, in dem ein Betriebsrat ist, dann muss man allerdings immer daran denken, dass man für solche Dinge dann auch die Zustimmung des Betriebsrates braucht. Aber wenn Sie keinen Betriebsrat haben, können Sie das dann auch für sich als eine Maßnahme bei sich beschließen.
Wunderbar, Betriebsrat haben wir nicht. Ich hatte selber etwas ein unsicheres Gefühl, weil es ja eigentlich dem widerspricht, dass es immer hieß, der Arbeitgeber ist zwar verpflichtet, diese zwei Tests zur Verfügung zu stellen, aber die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, sie auch durchzuführen. Das war so meine ältere Kenntnis. Und wir hatten tatsächlich auch eine Person, die auf diese Anweisung von uns dann einen langen Brief geschrieben hat, das wäre übergriffig und sie würde sich nicht testen. Also eine geimpfte Person.
Sie werden niemals alle Leute überzeugen können. Wir haben in der Tat zunehmend eine solche Diskussion. Wir bekommen das wieder zurückgespiegelt von den Personalabteilungen, die sagen, wir fühlen uns hier manchmal wie der Punching Ball, weil wir im Grunde genommen nur gesetzliche Regelungen oder betriebliche Regelungen umsetzen. Die Leute lassen lange E-Mails oder wüste Schimpfkanonaden ab und fühlen sich gegängelt. Am Ende vom Tag muss aber eben ein Regularium, ob es nun der Gesetzgeber ist oder ob es der Arbeitgeber selbst ist, muss eben am Ende vom Tag umgesetzt werden. Sie müssen versuchen, durch Argumente viele Leute mitzunehmen, aber tatsächlich, sofern die Regelungen nicht zu scharf gegriffen sind, muss sich jeder schlichtweg an die Spielregeln halten.
Okay, das heißt zum Abschluss dieses zweimal Testen nach unterschreiben, dass man das gemacht hat und dass man negativ ist, das ist zulässig gewesen.
Aus meiner Sicht ja.
Wunderbar, vielen Dank.
Dass Sie sich eingeschaltet haben, Herr Göpfert. Die Arbeitswelt in der Pandemie, was sich verändert hat und was vor uns liegt. 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Umbruchszeiten in der Arbeitswelt. Wir bilanzieren und blicken auf 2022. Was kommt im neuen Jahr auf uns zu? Lange hatte man sich gewehrt, das, was da gerade ist, als das neue Normal zu bezeichnen. Frau Rump, sind Sie sich jetzt inzwischen eigentlich sicher, so wie früher wird es nicht mehr?
Ja, da bin ich sicher. Also ich denke schon, der Begriff der neuen Normalität drückt ja auch schon etwas aus. Nämlich, dass ganz bestimmte Arbeitsmodelle und Arbeitswelten, die wir kennen, die uns vertraut sind, die wird es nicht mehr geben. Also ich denke, wir werden nicht zum Beispiel in die Präsenzkultur zurückkehren. Das heißt, wir werden eine Mischform bekommen zwischen mobilem Arbeiten, Homeoffice und Büroarbeit. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen und werden damit leben müssen. Ja.
Frau Rump, aber warum eigentlich jetzt? Aus Furcht und Sorge vor Erkrankung oder wegen Bequemlichkeit?
Nein, ich glaube, es ist die Tatsache, dass es ein Arbeitsmodell ist, das es ermöglicht, Berufliches und Privates besser zu vereinbaren. Dass es ein Arbeitsmodell ist, in dem man, und selbst wenn es nicht Berufliches und Privates miteinander zu vereinbaren gilt bei einer Person, es geht damit quasi, es geht um Wahlfreiheit. Es geht um die Möglichkeit, einfach für mich zu entscheiden, wo ich gerne arbeiten möchte, natürlich unter bestimmten Rahmenbedingungen und unter bestimmten Regeln. Aber diese Wahlfreiheit, die werden Sie nicht mehr zurücknehmen können. Ich glaube, das ist vor allen Dingen der wesentliche Punkt, warum wir davon reden, dass wir in eine neue Normalität gehen, die natürlich auch noch andere Facetten hat, aber wenn wir das jetzt mal herausgreifen wollen, das wird ein Thema sein. Und ich sage mal, wenn das nur 6 Monate gewesen wäre mit dem Homeoffice aufgrund der Pandemie, dann hätte ich noch gedacht, okay, da kehren wir doch mal wieder zurück, vielleicht in die Präsenzkultur der alten Welt. Aber nach 22 Monaten, und wir können ja wohl davon ausgehen, dass es auch 24 Monate werden, wenn nicht sogar noch länger, das ist einfach, da hat man Fakten gesetzt. Die Herausforderung der Zukunft für mich ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass das natürlich eine Konsequenz hat. Nämlich es gibt dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben diese sogenannte Wahlfreiheit im Betrieb Und dann gibt es eine Gruppe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die haben diese Wahlfreiheit nicht, weil ihre Tätigkeit an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit getackert ist. Und daraus ergibt sich schon auch so etwas wie eine Polarisierung zwischen denjenigen, die keine Wahlfreiheit haben, und diejenigen, die eine haben. Und da ist natürlich die Frage, das gehört auch zur neuen Normalität, wie geht man damit um vor dem Hintergrund einer ganz bestimmten Unternehmenskultur, eines Betriebsklimas und dass wir eben keine Zweiklassengesellschaft entstehen lassen wollen.
Was wissen Sie denn da eigentlich auch, Herr Götzmann, in Ihrer Arbeitspraxis als Arbeitsrechtler zur gefühlten Effektivität oder Ineffektivität, die man da hat durch Arbeiten auf Distanz?
Ich würde beinahe sagen, wenn Sie jetzt zwei Arbeitgeber fragen, bekommen Sie wahrscheinlich drei oder vier verschiedene Meinungen dazu. Das ist wahnsinnig personenabhängig. Wir haben das festgestellt bei unseren Mandanten. Sie können mit dem gleichen Unternehmen mit unterschiedlichen Ansprechpartnern telefonieren und der eine sagt Ihnen, es ist eigentlich wunderbar, wie alles läuft, und der nächste beschwert sich darüber, dass eigentlich nichts richtig funktioniert, und Sie legen den Hörer auf und denken sich, habe ich wirklich mit dem gleichen Unternehmen telefoniert? Es ist eine subjektive Wahrnehmung. Ich teile die Einschätzung von Frau Rump, dass man das Ganze nicht wird zurückdrehen können. Dafür hat sich viel zu viel in der Zwischenzeit schon eingeschliffen. Es gibt viele Dinge, bei denen man gemerkt hat, das hätte man vor 2 Jahren gar nicht gedacht, dass es so weit kommt. Man kann tatsächlich viele von Dienstreisen sich ersparen und merkt, man kann in einem halbstündigen Videocall etwas machen, wofür früher Leute 1,5 Tage durch die Welt gereist sind. Das ist sicherlich eine Erleichterung. Was Sie umgekehrt viel an Feedback bekommen von den Mandanten, ist, dass man sagt, es hat sich aber so eine gewisse Normalität eingeschlichen. Sie haben ihren Terminkalender von morgens früh bis abends spät mit einer Videositzung nach der anderen zugekleistert bekommen, und sie wählen sich eigentlich nur noch von einem Gespräch in das andere, und man stellt bei vielen von diesen Gesprächen tatsächlich fest, es schleicht sich so eine gewisse Monotonie dann ein und die Leute sind nicht mehr so effektiv mit dabei. Und ich kann es zum Beispiel aus meiner eigenen Praxis sehen. Wir haben auch eine Reihe von Gerichtsverhandlungen oder aus Vertragsverhandlungen, die wir online machen über das Tool der Videotelefonie. Es gehen manche Möglichkeiten der Kommunikation schlichtweg verloren, wenn Sie nur auf einen Bildschirm starren. Sie können die Körpersprache nicht mehr erkennen und so Möglichkeiten, wie man früher mal in einer kurzen Pause aufsteht und ein Problem, wo man sich festgefahren hat, in einem informellen Gespräch an der Kaffeemaschine lösen kann. Das sind alles Dinge, die sind jetzt in der Zwischenzeit verloren gegangen.
Herr Rinne, wie gehen denn damit eigentlich die Arbeitgeber um? Die können ja dann à la longue nicht zufrieden sein mit der Arbeitsleistung.
Ja, grundsätzlich sind sie, glaube ich, schon bislang zufrieden mit der Arbeitsleistung. Also ich glaube, die Produktivität ist nicht bei vielen Betrieben einfach auch nicht eingebrochen.
Dadurch, dass man sich einwählen konnte in so einen Chat. Das reicht
genau. Nein, das reicht nicht. Also die Arbeitgeber und auch die Beschäftigten machen sich natürlich auch zunehmend Gedanken, wie man denn sozusagen auch gerade diese informellen Austausch aufrechterhalten kann, weil man merkt, dass auch das durchaus produktivitätsfördernd ist, sich an der Kaffeemaschine zu treffen und einfach über irgendwas zu sprechen, und plötzlich kommt die Idee für das Problem, an dem man schon zwei Stunden lang allein in seinem Büro nachgedacht hat, und durch diesen Austausch hat man dann einfach die Lösung. Und ich denke, da ist viel auch einfach probieren. Also ein möglicher Weg ist es zum Beispiel, natürlich an bestimmten Wochentagen Präsenz im Betrieb zu empfehlen, sodass man sagt, am Mittwoch bitte seid alle da, weil dann können wir uns absprechen, und an den Tagen vorher oder hinterher könnt ihr euch eure hybriden Homeoffice-Modelle einteilen, wie ihr möchtet. Auch virtuelle Kaffeepausen, glaube ich, kann man einführen und zumindest damit experimentieren. Dass man also Besprechungen auch ohne feste Tagesordnung anberaumt und auch dann auch Rückzugsmöglichkeiten für informelle Gespräche in kleineren Gruppen oder auch bilaterale Gespräche dann einfach schafft. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, in vielen Betrieben und bei vielen Arbeitgebern und auch bei Beschäftigten im Moment weiter noch in der Experimentierphase. Und wahrscheinlich gibt es auch kein Patentrezept, das zu lösen, weil das mobile und Remote-Arbeiten einfach gerade da an Grenzen stößt.
Herr Götzmann, was wird denn da jetzt für ein Begriff der Arbeit auf Distanz letztlich sein? Wir haben da so viele Begriffe jetzt gehört. Homeoffice, Telearbeit gibt es ja nun auch noch und eben das mobile Arbeiten, das sind ja immer eigentlich unterschiedliche Dinge.
Das sind rein rechtlich betrachtet, ist es nicht deckungsgleich. Man verwendet es tatsächlich alles synonym untereinander. Der Arbeitsrechtler würde dann sagen, ja, aber bei dem einen musst du auf dieses achten und bei dem anderen musst du auf jenes achten. Die Übergänge sind dann da tatsächlich nicht immer ganz trennscharf. Also die bei der Regelung zum Telearbeiten ist es tatsächlich so, dass der Arbeitgeber in der Verpflichtung steht, dass er den gesamten Arbeitsplatz zu Hause für den Arbeitnehmer dann auch ausstattet. Das fällt alles unter die Arbeitsstättenverordnung. Das wird alles überprüft werden müssen. Das wird alles dokumentiert werden müssen. Das ist zumeist nicht die Regelung, die beabsichtigt ist, weil sich der Arbeitgeber oftmals auch denkt, dann habe ich aber eine Betriebsstätte oder eine Exklave aus meiner Betriebsstätte geschaffen, die kann ich nicht so richtig gut kontrollieren. Die Kosten spielen sicherlich dann auch mit da hinein und dann sagt man eben, dann versuchen wir es auf eine Art und Weise von Homeoffice oder mobilem Arbeiten zu regeln. Da sind die Regeln dann nicht ganz so eng. Auf der anderen Seite gibt es eben dann auch weniger Kontrollmöglichkeiten. Aber das ist sicherlich richtig, dass es sich verändern wird.
Was 2022 sicher ansteht, ist im Krankenhauswesen, in der Pflege ein Thema, was Frau Baumann anreißt. Sie schreibt uns aus Hannover. Haben Personen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten und wegen einer fehlenden Impfung selber kündigen oder gekündigt werden, Anspruch auf Arbeitslosengeld?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist immer das Schöne an unserer Tätigkeit. Es kommt immer jemand mit einer Frage, die Sie noch nicht gehabt haben. Ich fürchte, für jemanden, der sich dazu entschließt, das wird im Zweifelsfall tatsächlich so sein. Wenn der Gesetzgeber hingeht und sagt, bestimmte Personengruppen müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, um ihrer Tätigkeit nachzugehen und ich entscheide mich dazu, dass ich das nicht möchte. Ich unterstelle jetzt mal für eine Sekunde, dass es keine medizinische Indikation gibt, warum ich das nicht tue, sondern dass ich das aus einer Überzeugung heraus tue. Dann wird es wohl etwas sein und das würde sich einordnen in das, was von der Gesetzgebung im Moment beabsichtigt wird mit Reaktionsmöglichkeiten im Infektionsschutzgesetz oder im Entgeltfortzahlungsgesetz, dass man sagt, das ist etwas, wo du einen Beitrag dazu geleistet hast, dass du jetzt nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis stehst. Und das wird im Zweifelsfall dann vermutlich doch dazu führen, dass ich zunächst einmal für die Anfangszeit eine Sperrzeit bekomme. Ob am Ende vom Tag tatsächlich, wenn jetzt eine Impfpflicht für Pflegeberufe oder andere Berufe eingeführt wird, das zwingend dazu führen wird, dass in großem Umfang Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Kündigungsrecht Gebrauch machen, weil sie sagen, das möchte ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich nicht ganz so überzeugt davon. Man hat diese gleiche Diskussion gehabt in Frankreich und in Italien. In beiden Ländern ist eine solche Verpflichtung eingeführt worden und in beiden Ländern hat nicht mal 1% der Pflegekräfte am Ende vom Tag dann eine Kündigung eingereicht. Also ich glaube, das wird am Ende vom Tag tatsächlich eine überschaubare Anzahl von Arbeitnehmern nur sein.
Eine Kinderärztin an einem städtischen Klinikum in Nordrhein-Westfalen hat geschrieben, sie sei genesen und noch ungeimpft, hat sich jetzt aber durchgerungen, sich doch letztlich impfen zu lassen, meint aber, merkt an, ihre Würde sei antastbar geworden. Das klingt nach innerer Kündigung zumindest. Was wissen Sie da, Frau Rump, Herr Rinne, was passiert da gerade mit der Belegschaft, die gut informiert ist und nicht geimpft ist? Wissen Sie da was drüber oder wird einfach vorausgesetzt, auf die kann man verzichten in unserer Gesellschaft?
Also wir können natürlich darauf nicht verzichten in unserer Gesellschaft. Ich kann mich da tatsächlich nur wenig zu äußern, weil es natürlich nicht meine Forschung jetzt im engsten Sinne betrifft, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt ist wichtig und auf dem Arbeitsmarkt herrscht, also wenn das eine Kinderärztin ist, ist das natürlich auch ein Feld mit einem potenziellen Fachkräftemangel oder sogar einem tatsächlichen Fachkräftemangel. Das heißt, das wäre ein schwerer Verlust.
Das sind jetzt auch quasi die letzten Dinge, von denen wir sprechen. Frau Rump, aber Sie haben eine Anmerkung?
Ja, ich glaube, ich würde es gerne so beantworten wollen. Wir haben ja nicht nur die Pandemie, wir haben auch noch andere Megatrends. Und die dürfen wir, glaube ich, auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben eine demografische Entwicklung, die sich auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr stark bemerkbar machen wird. Insbesondere in den nächsten Jahren bemerkbar machen wird. Also das Thema Fachkräftemangel ist ein Thema. Das Thema Nachwuchsmangel ist ein Thema. Wir haben gleichzeitig ganz bestimmte, beispielsweise ökonomische Entwicklungen, Trend zur Wissens- und Innovationsgesellschaft, die eine Rolle spielen. Wir haben gesellschaftliche Ströme. Wir haben das Thema der Nachhaltigkeit und der Ökologie und die damit verbundenen Umbauten. Und wenn man das bezieht auf die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt, dann können wir schlichtweg, ehrlich gesagt, perspektivisch vor diesem Hintergrund auf niemanden verzichten. Wir brauchen alle Potenziale an Bord, sowohl von den Personen über deren Zeitressourcen bis hin zu dem Thema Manpower, Motivation etc. Und umso wichtiger ist es, dass das nicht passiert, was ich ehrlich gesagt als große Gefahr gerade wahrnehme, dass sich diese Gesellschaft spaltet. Dass wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verlieren, und zwar nicht nur mal gerade temporär, sondern wirklich permanent, und dass da wie ein Riss reingeht. Und da müssen wir wirklich tatsächlich uns große, große Gedanken machen. Ich argumentiere natürlich jetzt aus der Arbeitswelt heraus, das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, aber wenn man es aus der Arbeitswelt heraus betrachtet, dann können wir uns eigentlich so etwas nicht leisten.
Genau, also dem kann ich nur beipflichten. Also danke für die Stichworte. Das ist auch nochmal der Punkt. Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen eben auch beschleunigend gewirkt, wie ein Katalysator. Das heißt, Trends, die sich ohnehin so vollzogen hätten, wurden nur beschleunigt. Digitalisierung ist ein wichtiges Stichwort. Das hat jeder gemerkt, wie digital plötzlich vieles geworden ist, und auch an seinem Arbeitsplatz, und wie viel mehr da gekommen ist in kürzester Zeit. Und das war eine Kraftanstrengung, die aber bewältigt wurde. Größtenteils allerdings informell. Weiterbildung spielte da keine große Rolle, aber Weiterbildung wird eine große Rolle spielen, wenn es um auch dem, wenn wir an den demografischen Wandel denken, wenn wir aber auch an die Transformation der deutschen Wirtschaft, die uns bevorsteht, vor dem Hintergrund eines ökologischen Umbaus, Klimawandel hier als Stichwort, auch das spielt eine Rolle in den kommenden Jahren. Das heißt, auch hier steht uns tatsächlich eine Kraftanstrengung bevor.
Aber wir sind auch mittendrin. Bislang werden Ungeimpfte freigestellt im Gesundheitswesen zunehmend. Im März wird's ernst durch die gesetzlich beschlossene Impfpflicht. Ist ja durch den Bundestag gegangen mit sehr großer Mehrheit. Uns erreicht eine E-Mail. Die Ärztin möchte nicht namentlich genannt werden. Ich bin niedergelassene Ärztin, habe 2 Mitarbeiterinnen. Davon ist eine ungeimpft. Wie muss ich mich verhalten? Ich möchte ihr nicht kündigen, da meine Praxis dann arbeitsunfähig wäre. Fähiges Personal ist nicht zu finden. Kann ich als Arbeitgeberin belangt werden, wenn ich ihr nicht kündige? Gibt es für solche Fälle harte Regelungen? Herr Götzmann.
Das ist ein Spannungsverhältnis, und ich kann die Frage sehr gut verstehen, weil in ihr eine Frustration auch herauskommt, die vollkommen berechtigt ist. Es werden Regelungen getroffen, die sicherlich in vielen Dingen wohl überlegt und gut gemeint sein wollen, aber tatsächlich wird auf dem Rücken der Arbeitgeber eine sehr schnelle und eine sehr konsequente Umsetzungslast gefordert. Und die Problematik, die sich hier für eine Praxisinhaberin stellt, ist, dass sie auf der einen Seite sagt, ich brauche für die Aufrechterhaltung meiner Praxis ein bestimmtes Personal und ich finde ein Ersatzpersonal nicht. Auf der anderen Seite geht aber der Gesetzgeber hin und verbietet mir durch die Regeln, die er aufstellt, den Einsatz einer konkreten Mitarbeiterin. Und ich fürchte, hier ist, es klingt ein bisschen wie bei einem alten Kartenspiel, Ober sticht unter. Wenn das Gesetz sagt, ein Mitarbeiter, der eine bestimmte Voraussetzung nicht erfüllt, darf nicht eingesetzt werden, dann ist es etwas, was ich umzusetzen habe. Allzumal dann, wenn ich in einem sensiblen Umfeld wie einer Arztpraxis arbeite, stellen Sie sich vor, hierdurch wird eine Infektionskette am Ende vom Tag in Gang gesetzt, und dann sagt jemand, wie konnte das denn passieren? Oh, durch den Einsatz von einer Mitarbeiterin, die nicht geimpft gewesen ist und die möglicherweise das Risiko übertragen hat, da scheint mir doch ein sehr hohes Risiko dann zu bestehen.
Ah ja, ich habe nicht alles von der E-Mail vorgelesen. Die Ärztin mailte weiter: Wir arbeiten mit FFP2-Maske. Sie wird täglich getestet. Eine Infektionsgefahr geht nicht von ihr aus? Also diese Masken sehe ich ja nun überall in geschlossenen Räumen zurzeit. Also auf was verlässt man sich da? Das ist ja nun wirklich hier ein Experiment im Augenblick, was da läuft. Und also kann man einen Arbeitgeber dazu zwingen, dass er so ein Kündigungsschreiben dann aufsetzt sozusagen? Herr Götzmann.
Nein, das Verlangen ist nicht, dass jemand gekündigt werden soll, sondern die Auflage und die Aufgabe, die der Gesetzgeber stellt, ist, du sollst nur Leute tatsächlich beschäftigen, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Und in diesem Moment, wo jemand eine solche Voraussetzung nicht erfüllt, darf ich ihn dann, ich habe jetzt den Gesetzeswortlaut nicht vor Augen, da wird sicherlich auch noch mal bis zum März etwas dran verändert werden, aber ich gehe davon aus, dass wenn diese Regelung ernst gemeint ist, man sagen wird, das ist eine Art Beschäftigungsverbot für diese Leute. Nicht in jedem Fall, wo ich ein Beschäftigungsverbot habe, muss ich dann auch das Arbeitsverhältnis beenden, aber ich kann eine Person für bestimmte Arbeiten eben tatsächlich nicht mehr einsetzen.
Aber bezahlen noch.
Nein, auch das nicht zwingend. Denn wenn es so ist, dass ich jemanden auf einer bestimmten Stelle nicht einsetzen kann und umgekehrt das Gesetz so ausgebildet wird, dass man sagt, du musst eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, damit du deiner Arbeitsleistung nachkommst, und ich erfülle jetzt als Arbeitnehmer diese Bedingungen nicht, dann biete ich als Arbeitnehmer meine Arbeit nicht so an, wie ich sie eigentlich anbieten müsste, damit ich eingesetzt werden kann. Und dann wäre das etwas, was Sie unter dem Stichwort ohne Leistung keine Gegenleistung abarbeiten können. Und in diesem Fall wäre dann nicht der Arbeitgeber derjenige, der den wirtschaftlichen Druck verspürt, sondern tatsächlich die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer, der sich dazu entscheidet, aus was für Gründen auch immer, nicht den Schritt zur Impfung gehen zu wollen.
Herr Rinne vom IZA, sind diese Dimensionen im Bundesarbeitsministerium klar?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Im Moment denke ich selber darüber nach, was das noch für Implikationen hat. Ich muss ehrlich gestehen, so habe ich das auch noch nicht durchdacht und ich lerne auch dazu von einem Arbeitsrechtler, was da die Implikationen sind. Und natürlich ist das in der Praxis, in der betrieblichen Praxis bestimmt, wird das zu Konfliktsituationen führen. Und da darf man gespannt sein, wie da wieder sozusagen das Gesetz noch nachgeschärft wird. Herr Götzmann hat da ja gerade darauf verwiesen, dass das vielleicht noch kommt.
Nachschärfen. Frau Rump, jetzt haben wir wirklich in die Zukunft geschaut. Im Nahbereich stehen die Feiertage vor der Tür. Haben Sie abschließend noch einen Tipp, wie die Trennung von Arbeit und Freizeit gelingt?
Ach, das ist ein wirklich, ja, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema auch, nicht nur im Moment, sondern auch für die nächsten Jahre, insbesondere in dieser mobilen Arbeitswelt. Ja, wie kann man das machen? Ich glaube, man muss sich klare Anschlagpunkte im Tag setzen. Man braucht eine klare Struktur im Tag, damit es tatsächlich keine verschwimmenden Grenzen gibt. Damit man nicht nur das Datum weiß, sondern auch den Wochentag weiß, an dem man heute gerade ist. Ich glaube, diese Struktur im Tag, die wird ein wichtiges Thema der Zukunft sein.
Umbruchszeiten in der Arbeitswelt. Darum ging es in der letzten Samstagsausgabe von Campus und Karriere in diesem Jahr 2021. Danke fürs Einschalten und Mitmachen. Besonderen Dank an die Gäste Jutta Rump, Betriebswirtschaftlerin mit Schwerpunkt Personalmanagement und Organisationsentwicklung am IBE Ludwigshafen, Ulf Rinne, Arbeitsmarktforscher am Institut zur Zukunft der Arbeit IZA Bonn und Markus Götzmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Rechtsanwaltskanzlei LLR in Köln. Am Mikrofon war Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Tag und einen Hinweis gleich in Corso. Probiert's Mike Herbst heute mal mit Gemütlichkeit. Es geht um Disneys musikalische Welt vom Dschungelbuch bis zur Eiskönigin Elsa.